Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel.
Kapitel 3: Der schwarze Fleck. Gegen Mittag ging ich mit kühlenden Getränken und Medikamenten zum Käpt'n hinauf. Er lag ungefähr so da, wie wir ihn verlassen hatten, nur ein wenig höher, und er wirkte gleichzeitig schwach und erregt. »Jim«, sagt er, »du bist hier, der Einzige, der was taugt, und du weißt, dass ich immer gut zu dir gewesen bin. Kein Monat ist vergangen, dass ich dir nicht dein Silberstück gegeben hätte, aber du siehst ja, Mart, jetzt bin ich ganz herunter und alle verlassen mich. Du wirst mir noch ein Gläschen rumbringen, nicht wahr, Junge?« »Der Doktor«, begann ich. Aber er verwünschte und verfluchte den Doktor mit schwacher Stimme, doch aus tiefstem Herzen. »Ärzte sind nichts als Schwätzer«, sagt er, »und dieser Doktor da, was versteht der denn von Seefahren? Ich bin in Gegenden gewesen, heiß wie siedendes Pech, und rund um mich sind meine Kameraden am gelben Fieber draufgegangen, und der gesegnete feste Boden hat vor lauter Erdbeben geschwankt wie das Meer im Sturm. Was weiß der Doktor von solchen Ländern? Und ich habe dort von Rum gelebt, das kann ich dir sagen. Der Rum war für mich Speis und Trank, Mann und Weib. Und wenn ich meinen Rum nicht kriegen kann, bin ich wie ein armseliges altes Wrack am Strand und ohne Wind. Mein Blut wird über dich kommen, Jim, über dich, über diesen Quacksalber.« Und abermals fluchte er eine Weile, dann aber begann er zu flehen. »Sieh doch her, Jim, wie meine Finger zittern, ich kann sie nicht mal mehr stillhalten, den ganzen langen Tag habe ich noch keinen Tropfen gehabt. Der Doktor ist ein Narr, sage ich dir. Will ich nicht einen Schluck Rum bekomme, Jim, dann sehe ich Gespenster, einmal habe ich sie schon gesehen. Dort in der Ecke hinter dir habe ich den alten Flint gesehen, ganz deutlich habe ich ihn gesehen, und wenn ich Gespenster sehe, da habe ich schon schreckliche Dinge erlebt, und dann gibt's Mord und Totschlag. Dein Doktor hat doch selber gesagt, dass ein einziges Gläschen mir nicht wehtun wird. Ein Goldstück gebe ich dir für ein Gläschen Rum, Jim.« Seine Erregung wuchs immer mehr, und das verärgerte mich meines Vaters wegen, der just an diesem Tage in sehr schlechtem Zustand war und Ruhe brauchte. Überdies beruhigten mich die Worte des Doktors, die der Käpt'n zitierte, während die angebotene Bestechung mich eher kränkte. »Ich brauche euer Geld nicht«, sagte ich, »ich will nur, was ihr meinem Vater schuldet, und ein Glas bringe ich euch, mehr aber nicht.« Als ich ihm das Glas brachte, griff er gierig danach und leerte es. »Ja, ja, jetzt geht's schon besser, das ist mal sicher«, sagt er. »Na und jetzt, Mart, was hat der Doktor gesagt? Wie lange muss ich in dieser verdammten Koje liegen?« »Mindestens eine Woche«, sagte ich. »Zum Donner«, schrie er, »eine Woche, das kann ich nicht machen. Bis dahin hätten sie mir schon den schwarzen Fleck verpasst. Die Lumpen sind just in dieser Stunde schon daran, mir den Wind aus den Segeln zu nehmen. Lumpen, die nicht beisammen halten können, was sie gekriegt haben, und stehlen wollen, was den anderen gehört. Ist das jetzt Sitte unter Seeleuten? Das möchte ich doch wissen. Aber ich bin ein sparsamer Mensch. Ich habe mein gutes Geld nie vergeudet, noch vertan. Und ich werde sie abermals zum Narren halten. Ich hab keine Angst vor ihnen. Ich kann noch mal die Segel setzen und ihnen einen Streich spielen.« Während er so redete, hatte er sich mit großer Mühe im Bett erhoben, packte mich mit einem Griff an der Schulter, dass ich fast laut aufgeschrien hätte, und schob die Beine vorwärts, als ob sie totes Gewicht wären. So beherzt seine Worte auch klangen, standen sie doch in traurigem Gegensatz zu der Schwäche der Stimme, mit der er sie ausstieß. Als er endlich am Rand saß, schwieg er eine Weile. »Dieser Doktor hat mir den Rest gegeben«, murmelt er. »Mir dröhnt's in den Ohren, lass mich nur wieder liegen.« Bevor ich ihm helfen konnte, war er bereits in die Kissen zurückgefallen und blieb eine Weile stumm. »Jim«, sagte er schließlich, »du hast heute den Seemann gesehen, was?« »Den schwarzen Hund?«, fragte ich. »Ja, ja, den schwarzen Hund«, sagte er. »Es ist wohl ein Lump, aber es gibt noch Schlimmere, und die haben ihn angestiftet. Und wenn ich jetzt nicht von hier fort kann und sie schicken mir den schwarzen Fleck, verstehst du, dann haben sie es auf meine alte Seekiste abgesehen. Und dann nimmst du ein Pferd, du kannst doch reiten, was? Und reitest, ja, so will ich's haben, reitest zu diesem verdammten Quacksalber und sagst ihm, er solle alle Mann, Magistratspersonen und so weiter zusammenpfeifen. Und dann erwischt sie alle an Bord des Admiral Benbow, die ganze Mannschaft des alten Flint, vom Steuermann bis zum Schiffsjungen, alle, die noch da sind. Ich war sein erster Mat. Ja, das war ich, der erste Mat des alten Flint. Und ich bin der Einzige, der die Stelle kennt. Er hat mir den Plan in Savannah gegeben, als er dort im Sterben lag, so wie ich jetzt hier liege. Aber du darfst nicht schwatzen, wenn sie mir nicht den schwarzen Fleck schicken oder wenn du den schwarzen Hund wieder siehst oder ein Seemann mit einem Bein, Jim, ihn vor allen.
Ja, aber was ist denn dieser schwarze Fleck, Captain? Fragte ich.
Das ist eine Aufforderung, Matt. Ich werde dir schon sagen, wenn's soweit ist. Halt nur die Augen offen, Jim, und ich will mit dir teilen. Auf mein Wort.
Er fantasierte noch eine Weile. Dann wurde seine Stimme schwächer und bald, nachdem ich ihm seine Medizin gegeben hatte, die er wie ein Kind einnahm,
»Wenn je ein Seemann solches Zeug gebraucht hat, so bin ich's«, sagt er, fiel in einen schweren Schlaf, der eine Ohnmacht glich, und ich ließ ihn allein. Was ich getan hätte, wenn alles glatt abgelaufen wäre, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich dem Doktor die ganze Geschichte erzählt, denn ich hatte eine furchtbare Angst, der Käpt'n könnte seine Offenherzigkeit bereuen und mir den Gar ausmachen. Aber es kam anders. Mein armer Vater starb an jenem Abend ganz plötzlich und damit war alles unwichtig geworden. Unsere Trauer, die Besuche der Nachbarn, die Vorbereitung zur Beerdigung und die Arbeit im Wirtshaus, die unterdessen weitergehen musste, beschäftigten mich derart, dass ich kaum Zeit hatte, an den Käpt'n zu denken, geschweige denn Angst vor ihm zu haben. Tatsächlich kam er schon am nächsten Morgen wieder herunter, nahm seine Mahlzeit zur gewohnten Stunde ein, obgleich er nur wenig aß, dagegen, wie ich fürchte, mehr als die übliche Ration Rum zu sich nahm, denn er goss sich in der Schankstube selber sein Glas voll und schnaubte und fluchte und kein Mensch wagte ihm zu widersprechen. Am Abend vor dem Begräbnis war er betrunken wie je und je, und es war empörend, ihn in unserem Trauerhaus sein abscheuliches Matrosenlied singen zu hören, aber so schwach er auch war, lebten wir doch alle in einer Todesangst vor ihm, und der Doktor war plötzlich zu einem viele Meilen entfernt wohnenden Kranken gerufen worden, und nach dem Tod meines Vaters kam er nie mehr zu uns. Ich habe gesagt, dass der Käpt'n schwach war, und tatsächlich schien es, als ob er immer schwächer würde, statt an Kräften zuzunehmen. Er schleppte sich die Treppe hinauf und hinunter, ging vom Gastzimmer in die Schankstube und zurück, steckte manchmal die Nase durch die Türe hinaus, um das Meer zu riechen, hielt sich beim Gehen an den Wänden und atmete mühsam und rasch wie ein Mann, der einen steilen Berg erklimmt. Er wandte sich nie unmittelbar an mich, und ich glaube, dass er sein Geständnis so ziemlich vergessen haben mochte. Aber er war unsteter als je und, soweit sein Zustand es ihm erlaubte, noch heftiger als je. Er hatte die bedrohliche Gewohnheit angenommen, in seiner Trunkenheit den Säbel zu ziehen und die nackte Klinge vor sich auf den Tisch zu legen. Bei all dem aber kümmerte er sich immer weniger um die anderen Menschen und schien in seine eigenen schweifenden Gedanken versunken zu sein. Einmal zum Beispiel stimmte er zu unserem größten Erstaunen eine Art ländliches Liebeslied an, das er in seiner Jugend gelernt haben musste, bevor er zur See gegangen war. So verging die Zeit bis zu dem Tag nach dem Begräbnis, und es war ungefähr 3 Uhr an einem bitterkalten, nebligen Nachmittag, als ich von traurigen Gedanken an meinen Vater erfüllt vor der Tür stand und einen Mann langsam die Straße heranschreiten sah. Er war offenbar blind, denn er tastete sich mit einem Stock seinen Weg und trug einen großen grünen Schirm über Augen und Nase. Er war wie von Alter und Schwäche gebeugt. Ein weiter, alter, zerfranster Matrosenmantel mit Kapuze umschlotterte ihn so, dass er völlig verwachsen aussah. Nie in meinem Leben hatte ich eine so unheimliche Erscheinung erblickt. In einiger Entfernung vom Gasthaus blieb er stehen, erhob seine Stimme zu einem seltsamen Singsang und sprach ins Leere. »Würde ein guter Mensch einen armen, blinden Mann, der sein kostbares Augenlicht bei der mutigen Verteidigung seines Heimatlandes England, Gott segne König George, eingebüßt hat, darüber aufklären, wo oder in welchem Teil des Landes er sich jetzt wohl befinden mag? Ihr seid vor dem Admiral Benbow in der Bucht vom Schwarzen Hügel, mein guter Mann«, sagte ich. »Ich höre eine Stimme«, erwidert er, »eine junge Stimme. Wollt ihr mir die Hand geben, mein gütiger junger Freund, und mich hineinführen?« Ich streckte meine Hand aus, und das gräuliche, augenlose Geschöpf mit der sanften Stimme packte sie im Nu wie ein Schraubstock. Ich war so erschrocken, dass ich versuchte, mich loszumachen, aber der Blinde riss mich mit einem einzigen Ruck seines Arms ganz dicht an sich heran. »So, mein Junge«, sagt er, »und jetzt führ mich zum Captain.« »Sir«, sagte ich, »auf mein Wort, das traue ich mich nicht.« »Oho«, höhnt er, »steht es so? Sofort führst du mich zu ihm, oder ich brech dir den Arm.« Und mit diesen Worten drückte er so fest zu, dass ich aufschrie. »Sir«, sagte ich, »um euer selben Willen darf ich es nicht. Der Captain ist nicht, wie er früher war. Er sitzt mit dem blanken Säbel da. Ein anderer Herr.« »Los, los, Marsch«, unterbrach er mich, und ich hatte nie eine so grausame, so kalte und so hässliche Stimme gehört wie die des blinden Bettlers. Sie schüchterte mich mehr ein als der Schmerz, und ich gehorchte ihm sogleich und führte ihn geradewegs in die Gaststube, wo unser kranker alter Freibeuter saß, von Rum benebelt. Der blinde Mann hielt sich neben mir, seine eiserne Faust lockerte sich nicht, und er stützte sich mit seinem ganzen Gewicht auf mich. Beinahe brach ich darunter zusammen. »Führ mich vor ihn hin, und wenn er mich sehen kann, dann rufst du, »Da ist ein Freund von euch, Bill!« »Und wenn du das nicht tust, so werde ich es dir schon zeigen.« Und damit kniff er mich derart, dass mir Hören und Sehen verging. Mit all dem hatte mich der blinde Schuft so vollkommen seinem Willen unterworfen, dass ich meine Angst vor dem Käpt'n vergaß, die Türe öffnete und mit zitternder Stimme die Worte ausrief, wie er es mir befohlen hatte. Der arme Käpt'n hob die Augen, und mit einem einzigen Blick war der Rausch von ihm gewichen, und er war völlig nüchtern. Der Ausdruck seiner Züge verriet nicht so sehr Angst als eine tödliche Schwäche. Er versuchte aufzustehen, aber dazu hatte er anscheinend nicht mehr die Kraft. »Bleib nur sitzen, Bill«, sagt der Blinde, »wenn ich auch nicht sehen kann, so höre ich doch, wenn sich auch nur ein Finger rührt. Geschäft ist Geschäft. Streck deine rechte Hand aus. Du, Bursche, nimm seine rechte Hand beim Gelenk und leg sie an meine rechte.« Wir gehorchten ihm aufs Wort, und da sah ich, wie er aus der Hand, die den Stock hielt, etwas in die Hand des Käpt'ns schob, die sich sogleich darüber schloss. »Das wäre erledigt«, sagt der Blinde, und damit ließ er mich ganz plötzlich los und stapfte mit unglaublicher Sicherheit und Gewandtheit aus dem Gastzimmer und auf die Straße hinaus. Ich stand reglos da, aber ich konnte das Tapp, Tapp seines Stocks hören, bis es sich in der Ferne verlor. Einige Zeit verging, bevor ich oder der Käpt'n wieder zur Besinnung kamen. Endlich aber und ungefähr gleichzeitig gab ich sein Handgelenk frei und zog er seine Hand an sich und schaute auf das, was er in der hohlen Hand hielt. 10 Uhr, rief er, »noch 6 Stunden. Die sollen Augen machen«, und er sprang auf. Doch schon taumelte er, hob die Hand an die Kehle, blieb ein Augenblick lang schwankend stehen und stürzte dann mit einem eigentümlichen Laut das Gesicht voran zu Boden. Ich lief sogleich zu ihm und rief meine Mutter. Aber alle Eile konnte da nicht mehr helfen. Der Schlaganfall hatte den Käpt'n getroffen wie ein Blitz. Es ist nicht leicht zu verstehen, ich hatte den Menschen nie gemocht, wenn er mir zuletzt auch Leid getan haben mochte. Aber sobald ich sah, dass er tot war, brach ich doch in Tränen aus. Es war der zweite Tote, vor dem ich stand. Und der Kummer um den ersten war noch frisch in meinem Herzen.
Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.